Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Heute in der Früh ist wirklich ein Wunder passiert. Meine Kinder haben das erste Mal bis 6:30 durchgeschlafen. Echt schön. Genau, und wir sind ja in unserer Gemeinde im Hebräerbrief. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Brief. Für mich ist er nicht immer einfach zu verstehen. Aber mir gefällt es, dass wir als Gemeinde uns da auf den Weg machen, da einzutauchen. Und heute geht es auch darum, in Gottes Ruhe einzutauchen, im Hebräer Kapitel 4. Und ich habe versucht, diesen Brief ein bisschen zu entpacken und einfach ein bisschen zu vereinfachen, dass wir das auch verstehen können, was da drin steht. Nochmal allgemein zum Hebräerbrief. Wir wissen nicht genau, von wem er geschrieben worden ist, aber wir wissen, wieso er geschrieben worden ist. Und zwar ist er an die damaligen Christen geschrieben worden, die eigentlich recht frisch bekehrt waren und viele auch aus dem jüdischen Glauben waren. Und er sollte eigentlich eine Warnung sein, dass man als Christ an Jesus dran bleibt und nicht wieder unter die alten Gesetze fällt, die, was man als Jude zu erfüllen gehabt hat. Und davon geht es auch heute sehr viel. Wir schauen uns an, was heißt es, in Gottes Ruhe einzugehen und warum hat das Volk Israel damals nicht in Gottes Ruhe eingehen können. Also warum sollen wir uns jetzt mit diesem Brief beschäftigen? Weil ich glaube, mich eingenommen, dass wir selber oft in dieses Gesetzliche zurückfallen, dass wir meinen, wir müssen was tun, damit wir wirklich Gott erfahren dürfen, in Gottes Ruhe eintauchen dürfen. Aber wie wir jetzt mehr zu Gott finden und seine Ruhe erleben dürfen, darum soll es heute gehen. So, ich probiere mal die neue Beamer-Fernbedienung. Funktioniert, super. Wir sind im Hebräer, Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Ich möchte es euch einfach mal vorlesen und danach werden wir wirklich Schritt für Schritt diesen Brief versuchen zu entschlüsseln. Lasst uns nun dafür sorgen. Also, wer Bibel mit hat, Hebräer Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Könnt es gern mitlesen. Auch wenn es wahrscheinlich kompliziert ist, wenn es eine andere Übersetzung ist, aber sonst lest einfach bei der Präsentation mit. Lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht etwa, da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nutzte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt hatten, wie er gesagt hat. So schwor ich an meinen Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Wow. Ich würde sagen, wir fangen von ganz vorne an. Und zwar lesen wir uns nochmal den Vers 1 durch. Lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht etwa die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Was meint der Autor damit, der was das geschrieben hat? Und zwar geht es um das Volk Israel. Es hat nicht in das verheißene Land einziehen können, zumindest die Generation nicht, die aus Ägypten ausgezogen sind. denn sie haben diesen Glauben nicht gehabt. Was für einen Glauben haben sie nicht gehabt? Da müssen wir ein bisschen weiter hinten schauen, im Hebräer 3, Vers 18 bis 19. Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen können. Okay, der Brief erklärt, dass das Volk Israel, diese Generation, was aus Ägypten ausgezogen ist, nicht in das verheißene Land gehen hat können, weil sie Unglauben gehabt haben. Aber was genau für ein Unglauben? Und zwar lesen wir im 5. Mose 1, Vers 34 bis 36. Was da jetzt genau der Grund war, warum sie nicht einziehen haben dürfen in das Land. Der Herr aber hatte den Lärm eurer Reden gehört. Da wurde er zornig und schwor: Wenn irgendjemand unter diesen Männern von dieser bösen Generation das gute Land sehen wird, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe, nur Kaleb, der Sohn des Jephunne, er soll es sehen, und ihm und seinen Söhnen werde ich das Land geben, das er betreten hat, dafür, dass er dem Herrn treu nachgefolgt ist. Okay, schon langsam wird es ein bisschen klarer. Die Israeliten, was aus Ägypten ausgezogen sind, haben es anscheinend wirklich verkackt mit Gott. Sie haben ihn einfach nicht geglaubt. Was genau haben sie ihm nicht geglaubt? Und zwar war ein wirklich großer Grund dafür, dass Mose gesagt hat, jeder Stamm soll mir ein paar Kundschafter geben und die sollen das Land Kanaan schon mal auskundschaften und schauen, ob das Land, wie wir das am besten einnehmen werden und was es da alles gibt. Dann waren einige Männer, die haben sich auf den Weg gemacht und dieses Land durchforstet, unter anderem auch der Kaleb. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Und als sie zurückkommen, geben sie einen Bericht. Und die Männer sagen eigentlich alle zusammen: Ja, es ist wirklich ein tolles Land, was wir da haben werden vielleicht, aber eigentlich ist es uneinnehmbar. Denn dort gibt es auch Riesen und die werden wir nicht bezwingen können. Dort sind feindliche Völker, gegen die haben wir keine Chance, gegen die anzukommen. Alle sagen das nicht. Ein einziger, und zwar der Kaleb und ich glaube der Josua, genau. Aber in dem Fall geht es um Kaleb. Er weiß auch Bescheid, dass da drüben Riesen wohnen oder dass es da Völker gibt, die man zuerst einnehmen muss, um das Land zu besitzen. Aber er weiß genauso, dass Gott ihnen die Verheißung, das Land einzunehmen, schon von Anfang an gegeben hat. Schon in Ägypten sagt er: Ich will euch ein anderes Land geben. Nur das ganze andere Volk hat ihm das nicht geglaubt. Und der Kaleb steht auf und sagt: Mit Gott an unserer Seite können wir das schaffen. Wir werden dieses Land besitzen. Kaleb traute es sich zu, auch wenn eine Mehrzahl von anderen dagegen spricht, auf Gottes Verheißungen zu vertrauen. Und konnte somit auch in Gottes Ruhe eingehen und durfte ganz praktisch auch das Land besitzen. In unserem Leben ist es nicht so, dass viele Stimmen sagen: Ja, mach das besser nicht. Oder das ist ein bisschen zu gefährlich. So ganz logisch macht das keinen Sinn. Und es ist ja nichts Neues, wenn ich dir jetzt sage, dass Jesus hier immer wieder sagt: Sorge dich nicht. Dass er sagt, er ist der Hirte, vertraue ihm, gemutig mit ihm voran. Das wissen wir, oder? Aber glauben wir das auch? Genau das ist nämlich das, was der Hebräer sagt. Dass wir, wenn wir nicht im Vertrauen vorangehen, bleiben wir zurück. Wir können das Land nicht besitzen. Wir können nicht in Gottes Ruhe kommen. Ich gebe es zu, wenn ihr jetzt Kaleb wäre und da andere 10 Männer dagegen reden würden und sagen: Das ist zu gefährlich. Ich glaube, ich hätte nicht den Mut, den Mund aufzumachen und wirklich das zu sagen, was Gott eigentlich verheißen hat. Angenommen, Gott wird zu mir sagen: Hey Rafi, ich habe was für dich geplant, zieh in ein paar Monate nach Deutschland, da möchte ich gerne ein Projekt mit dir starten und die braucht dich da dafür. Das Erste, was ich sagen würde, wäre: Gott, tut mir leid, das geht nicht. Du kannst mir sicher in Österreich genauso gebrauchen. Beziehungsweise, sind meine Kinder ja da schon im Kindergarten integriert und ich weiß ja gar nicht, ob meine Ausbildung da in Deutschland dann anerkannt wird. Also der Riese, dem was du mir da entgegenstellst, der ist mir definitiv zu groß. Aber genau das soll es nicht sein. Eigentlich sollten wir genau uns nach dem Geist ausstrecken, den Kaleb gehabt hat. Den Geist des Vertrauens, auch wenn uns Riesen im Weg stehen. Lasst uns weiterschauen im Brief und den Vers 2 anschauen. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also die Israeliten haben Gottes Wort gekannt. Sie haben von Anfang an von Mose die Gebote 1:1 gekriegt, aber sie haben dem nicht geglaubt. Wir kennen sicher, viele von uns kennen sicher die Bibel recht gut, aber kennen und glauben ist nochmal was anderes. Denn wie triffst du deine Entscheidungen? Auf Vernunft? Auf Vertrauen? Auf beides? Wisst ihr, die Kinder Israels, die wollten, sobald irgendwas zu heikel war, wollten sie zurück nach Ägypten. Und es ist irgendwie schade zu sehen, was sie eigentlich verpasst haben dadurch. Deswegen möchte ich dich eigentlich genau einladen, nicht so zu handeln, sondern einfach mal dein Glaubensleben zu hinterfragen und nochmal dran zu denken, ob du bereit wärst, wenn Jesus dir heute sagen würde, das und das habe ich für dich vor, bist du bereit, mir nachzufolgen? Auch wenn sich da erstmal Riesen in den Weg stellen. Und wir kennen die Geschichten, dass man die Riesen bezwingen kann. Aber sind es nur für uns Geschichten oder ist es noch brandaktuell in unserem jetzigen Leben? Lasst uns weiterlesen im Vers 3. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung an der Welt geschaffen waren. Man merkt, Gott wird zornig. Er wird zornig richtig auf dieses Volk, weil er sich denkt, ich bin ihnen so lange nachgegangen. Am Tag war ich sogar sichtbar in einer Wolke, in der Nacht in einer Feuersäule und trotzdem glauben sie mir nicht. Es gibt nämlich noch ein anderes Beispiel, was auch ein recht großer Grund war, warum Gott gesagt hat, dass diese Generation inklusive Mose nicht ins verheißene Land hat gehen dürfen. Und zwar im 2. Mose 17 lesen wir, dass das Volk Gott unterwegs war in der Wüste, als sie plötzlich kein Wasser mehr gehabt haben und wirklich Durst gehabt hatten. Doch was haben sie gemacht? Anstatt ihren Gott zu fragen, der sie begleitet, haben sie erstmal Mose angeklagt und gesagt, Mose, wir verdursten, was soll das? Du hast uns aus Ägypten rausgeführt und jetzt schauen sie einen Zustand an, wir wollen zurück nach Ägypten. Das kann ja nicht sein. Sie beklagen sich bei Mose und wünschen sich an den Ort zurück, wo sie versklavt worden sind. Und auch wenn du schon mit Gott unterwegs bist, vielleicht in einer Berufung lebst oder sie auch noch suchst, du wirst oder hast noch einige Durststrecken vor dir. In jedem Glaubensleben gibt es Tage, Zeiten, wo man einfach durstig ist nach Jesus, durstig ist noch mehr, sich einfach ein bisschen trocken fühlt. Aber Gott hat dir nie versprochen, dass es leicht sein wird mit ihm. Aber er hat dir was anderes versprochen. Jetzt muss ich es nochmal sagen. Gott hat dir nie versprochen, dass das Leben leicht sein wird. Aber er hat dir versprochen, dass seine Last leicht sein wird. Denn Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und was bedeutet das jetzt? Dass, wenn du eine Durststrecke gerade hast in deinem Glauben, möchte ich dich fragen, ob Jesus der Quelle ist. Denn wenn das der Quelle ist, wenn Jesus selber sagt, er ist die Quelle, dann dürften dich eigentlich die Durststrecken nur noch mehr motivieren, zu ihm zu kommen. Nur als Beispiel, ich habe jetzt, also vor einer Woche circa, habe ich irgendwie einen komischen Gedanken gehabt. Ich habe gedacht, okay, nächste Woche bin ich wieder mal dran zum Predigen. Jetzt werden wieder mehr Anfechtungen auf mich zukommen. Hoffentlich geht das gut. Und dann habe ich mir weiter überlegt, wer ist denn jetzt der Herr in meinem Leben? Ist es noch Jesus oder ist es Satan? Und dann habe ich mir gedacht, na, Jesus ist es. Und ich möchte mit ihm mutig voran gehen. Und wenn Anfechtungen kommen, darf ich erst recht zu ihm gehen, oder? Zu Recht bei ihm aufdanken, bei ihm sein. Im Sieg vorangehen und mich freuen, wenn Durststrecken kommen. Also wie willst du diese Ruhe praktisch leben? Willst du bei Jesus auftanken oder selber versuchen, den Durst zu löschen? Und jetzt bin ich schon gespannt auf die weiteren Verse, denn jetzt wird es auch ganz praktisch, was Gott uns da zuspricht. Im Vers 4 steht, denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Gott ruhte am siebten Tag. Das Spannende ist, Gott vollendete sein Werk am siebten Tag. Also die Ruhe gehört dazu, zu dem Allen. Und genau das Gleiche bietet uns Gott an. Ganz praktisch. Wir sind viele verschiedene Leute hier in verschiedenen Altersabschnitten. Und ich weiß nicht, wo du, für was für einen Abschnitt du gerade stehst. Vielleicht erst vor der Matura, vielleicht vor deiner Hochzeit, vielleicht vor deinem Berufsstart, vielleicht erwartet sie ein Kind vor einer Geburt, vielleicht ziehst du wieder um vor einem Umzug. Oder vielleicht schon vor einem Studiumabschluss. Oder vielleicht geht es schon in die Ewigkeit. Vielleicht stehst du schon vor deinem irdischen Tod. Und diese Dinge, was vor uns stehen, wir sind da, glaube ich, manchmal in Gefahr, das zu denken, okay, wenn wir diesen Abschnitt erledigt haben oder das geschafft haben, dann werden wir Ruhe haben in unserem Leben. Ganz praktisch. Ich weiß noch damals mit 17, 18, wo ich den Führerschein gemacht habe, und da muss man ja viele Kurse gehen und dann muss man die Prüfung, die theoretische Prüfung machen, dann die praktische. Und wenn man das alles geschafft hat, hat man den Führerschein. Und ich habe mir, als ich diesen Führerschein bestanden habe, das war einfach genial. Mein Leben war einfach schön für, weiß nicht, 2 Wochen. Es war wirklich genial, dieses Erlebnis. Selbstständig mobil zu sein. Aber dann wird es schon wieder Alltag. Und jetzt ist es für die meisten von uns selbstverständlich, oder? Also was wir uns freuen, schenkt uns schon ein Stück weit Ruhe, aber nur bedingt. Es ist nichts zum Vergleichen mit der Ruhe, die Jesus für uns bereit hat. Wenn er sagt, ich will dir Ruhe geben für deine Seele und nicht deine Werke, das, was du schaffst. Denn davon wirst du nicht ruhig bleiben. Im Hebräer 5 und an dieser Stelle wiederum. Sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind. Bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wir wissen jetzt, dass das Volk Israel aufgrund ihres Unglaubens und ihres Mangel an Vertrauens an Gott nicht ins verheißene Land ziehen haben können. Selbst Mose hatte vorher sterben müssen. Und das gilt auch heute für uns. Wir aus uns können nicht in Gottes Ruhe eingehen. Aber Jesus konnte es. Warum? Weil er dieses Vertrauen, diesen Glauben von Anfang bis zum Ende gehabt hat. Er war Gott in allem Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und diese simple Botschaft ist es, wodurch wir auch in Gottes Ruhe eingehen können. In diese beständige Ruhe, die vor 2000 Jahren beschlossen worden ist, am Kreuz von Golgatha, die sich durch nichts auflösen kann. Diese Entscheidung, in Gottes Ruhe einzugehen, steht für jeden Menschen jeden Tag neu. Die Frage ist nur, wirst du bewusst in diese Ruhe eingehen und Dinge verändern, wenn es nötig ist, oder Gewohnheiten, weil Jesus das braucht oder das von dir fordert, damit du in seine Ruhe eingehen kannst. Nicht, weil du dann was aufgeben musst, sondern weil Jesus sagt, gib mir das ab, damit du in meine Ruhe eingehen kannst, die was wiederum viel mehr für dich bereithaltet, weil du dann deine Lasten mal ablegen kannst. Schauen wir uns noch an, was es genau jetzt mit, wie diese Ruhe konkret ausschaut. Hebräer 4, Vers 8. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Also wer in Gottes Ruhe eingeht, kommt von seinen Werken zur Ruhe. Das ist das Ergebnis von Gottes Ruhe. Und für mich ist es immer am anschaulichsten, wenn ich einfach eine Geschichte von einem Menschen erzähle, der das ganz praktisch erlebt hat. Und zwar, vielleicht kennen ihn einige oder haben schon mal gehört, er war vor kurzem im Spital beim Männerfrühstück, glaube ich, der Andreas Schutti. Er war vor circa 20 Jahren einer der reichsten Österreicher, weil er die bekanntesten Disco-Clubs gehabt hat. Vielleicht die Generation, was in den 90er fortgegangen ist, das war die Nachtschicht. So in Wien, Graz, Linz hat es die gegeben. Und er hat wirklich alles gehabt. Er war in die Klatschpressen drin. Er hat trotzdem auch Familie gehabt mit Kindern. Und er hat Kohle ohne Ende gehabt. Und ich finde das wirklich genial, er lässt in seinem Buch nichts aus. Also er schreibt ganz ehrlich und offen, dass er trotzdem einige Affären gehabt hat, dass er trotzdem sich ein bisschen auf schlechte Geschäfte eingelassen hat, was ihm dann auch ein bisschen zum Verhängnis war. Aber man merkt, das ganze Geld, den ganzen Reichtum, den er gehabt hat, wo er hingestrebt hat, den zu erreichen, hat ihn nicht zur Ruhe gebracht. Er hat dann geschrieben, er hat eine Luxusvilla gebaut und in dieser Villa ist er dann oft bei seinem Ruheraum gesessen und hat angefangen zu meditieren, ans Universum zu reden. Und irgendwann ist es plötzlich Gott geworden. Dann war es nicht mehr das Universum. Und irgendwann hat er gemerkt, er kann so nicht weiterleben und hat diese Diskos verkauft. Unter anderem hat er Probleme mit dem Finanzamt gehabt, deswegen war er auch ein bisschen dazu gezwungen. Hat dann aber auch seine ganze Villa verkauft und ist in einen sanierungsbedürftigen Bauernhof gezogen. Und dort, wie es der Zufall so will, war ein Gärtner da und der war aus einer Freikirche und hat ihm dann das Evangelium erklärt, dass man, wie das ist mit Jesus, dass man ihn annehmen kann, dass er zur Ruhe kommen kann. Und genau das hat er dann gemacht. Er hat Jesus gefunden und hat sein Leben wirklich, wirklich umgekrempelt. Hat wirklich alles, in seinem Buch wirklich nichts ausgelassen, seine ganzen Sünden bekannt und man merkt, er ist zur Ruhe gekommen. Trotz allem Schlechten oder trotz dem ganzen Reichtum, den er gehabt hat, hat Gott ihn einfach genommen und hat ihm den Sinn des Lebens gezeigt, nämlich in Jesu Ruhe einzugehen. Eine Erfahrung zu machen, die mit nichts vergleichbar ist, was die Welt uns geben kann. Nicht, dass es nicht schön wäre, genug Geld zu haben oder ein schönes Haus, aber es ist nicht vergleichbar mit Jesus, mit der Ruhe, die er für uns hat. Also, lesen wir noch Kapitel 11. Lasst uns nun eifrig sein, Vers 11, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Und jetzt wieder zurück zu den Israeliten. Wir wissen, dass es ja eigentlich gut ausgegangen ist, oder? Dass der Josua die neue Generation noch in das verheißene Land Kanaan, dann Israel gebracht hat. Das ist ja, war echt schön. Sie haben die meisten Feinde besiegt. Sie sind in Gottes Verheißungen eingetreten. Doch für wie lang? Für genau eine Generation. Am Anfang vom nächsten Buch der Bibel steht, die nächste Generation hat Gott schon wieder vergessen. Wie traurig ist das denn bitte? Und wir wissen, auch wenn das ein Vergleich ist, diese Ruhe in das verheißene Land einzugehen, damals, war es nicht auf Dauer. Und da möchte ich auch gern wieder den Andreas Schulti einbringen und auch dich vielleicht, weil auch wenn du jetzt schon mal Jesus kennengelernt hast, beständig mit ihm unterwegs bist, vielleicht über Jahre Höhen und Tiefen mit ihm erlebt hast, mal ruhigere Zeiten, mal unruhigere Zeiten, sagt er auch, wo er dann Christ geworden ist, war zwar echt alles Nein sein Leben, aber er hat sich erstes Mal, so wie er ist von seinem Charakter, sich voll in das Gemeindeleben gestürzt. Sie haben riesige Evangelisationen gemacht in Oberösterreich und er war wirklich dann auch am Fragen, was ist die richtige Gemeinde, eher konservativ, eher charismatisch. Und er hat gemerkt, oh, da kommt wieder Unruhe in mein Leben. Und Gott weiß das. Er weiß es genau, dass unruhige Phasen kommen werden. Aber er spricht dir immer wieder im gleichen Augenblick zu, dass du bei ihm zur Ruhe kommen darfst. Nur wie? Lass uns auf Jesus schauen. Wo ist Jesus zur Ruhe gekommen? War es in der Synagoge zum Gebet mit anderen Leuten? Na. War es bei seinen Heilungen, bei seinen Predigten? Na, er hat zwar in Ruhe und Autorität gepredigt, aber in Ruhe aufgedankt, lesen wir eigentlich, dass er es mit seinem Vater gemacht hat. Im Gebet mit seinem Vater. In der Natur war er oft auf dem Berg. Oder auch wirklich in engem Kreis. Und es ist ein Prozess, in Gottes Ruhe zu bleiben. Es ist kein fixer Zustand, der immer gleich bleiben wird. Zumindest jetzt noch nicht. Aber auch wenn dieses ein Prozess ist, nimmt die Jesus bei der Hand und führt die durch diesen Prozess der Ruhe bis in die Ewigkeit. Stelle vor, dass das Volk Israel beständig in Gottes Ruhe geblieben wäre, beständig auf Gottes Verheißungen vertraut hätte. Wenn sie ihm geglaubt hätten, dann hätten sie keinen Mangelgedanken gehabt. Sie hätten den Mose nicht die ganze Zeit die Schuld für alles geben und sie hätten keine Angst gehabt vor dem Einnehmen des verheißenen Landes. Und ich finde das so passend für uns heutzutage. Wir sind zwar durch Jesus in Gottes Ruhe eingegangen, aber wie oft haben wir noch einen Mangelgedanken? Ah ja, eigentlich würde ich schon ein bisschen mehr qualitativ wohnen. Eigentlich hätte ich schon mehr Geld. Oder wie oft prangern wir noch Leute aus der Gemeinde an, die auch Gottes Kinder sind, wie die Israeliten damals dem Mose. Wir sagen, wenn du ein besserer Pastor wärst, dann würde es mir besser gehen. Oder wenn die Gemeinde mich nicht so verletzt hätte, dann würde es mir besser gehen. Dann würde ich mehr in Gottes Ruhe eintauchen können. Darf ich dir was sagen? Ist okay. Es ist okay. Du bist deswegen kein schlechterer Christ oder kein schlechterer Mensch. Aber vergiss bitte nicht, wozu du eigentlich berufen bist. Nämlich, dass du als Kind Gottes in seiner Ruhe und aus seiner Ruhe leben darfst. Lass dir das doch nicht nehmen von solchen Mangelgedanken. Und ich möchte einladen, dass du nicht aufgibst, auch wenn du vielleicht schon ein bisschen frustriert bist vom christlichen Leben oder vielleicht gerade ein bisschen eine Durststrecke hast, die Ruhe Gottes zu suchen und immer wieder neu zu entdecken. Wie wir gelesen haben, heute wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ich finde, der Vers trifft es genau. Was ich dir Stand heute für meine Ruhe Gottes sagen kann, es ist nicht immer einfach mit Jesus. Habe ich mal mit einem Freund von mir geredet. Oft denkt man sich, als Christ hat man es irgendwie schwerer. Man nimmt alles viel mehr wahr. Man möchte die Menschen mehr lieben und die, was es nicht machen, denen geht es irgendwie besser. Und ich muss euch sagen, manche Wochen, vor allem mit kleinen Kindern, sind sehr zäh. Manche Tage rauben mir meine ganze Kraft. Manche Sorgen, sei es in der Familie, in der Partnerschaft, was in der Welt herumschwirrt, nehmen mir meine ganze Energie. Aber jedes Mal, wenn ich dann zu Jesus komme, oft einfach nur sage, Jesus, ich kann nicht mehr, dann wird es besser. Weil er lässt es nicht zu, dass meine Last mich ganz erdrückt. Auch wenn es sich so anfühlt. Aber das ist es, was ich dir sagen kann. Dass du dran bleibst, zu Jesus zu rennen, bei ihm die Ruhe zu suchen. Und zum Schluss möchte ich auch noch ganz praktisch werden. Ich möchte jetzt eine Minute Zeit geben, dein Leben zu hinterfragen. Einmal einfach nur kurz, wo ist Unruhe in dein Leben? Und dann das einfach vor Jesus zu bringen. Amen.